Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattes. Und die wird richtig böse, denn genau dem wollen wir uns stellen, dem Bösen. Denn das Böse hat uns manchmal, so scheint es, im Griff, aber macht es auch den Menschen an sich grundsätzlich, also von Grund auf, böse? Oder glimmt im Menschen doch eine kleine letzte Glut des Guten, oder ist er sogar an sich ziemlich gut, nur kommt er so selten dazu? Denn wenn der Mensch ganz und gar böse ist und er also gar nicht anders kann, als böse zu sein, wie kann man es ihm dann vorwerfen? Oder ist er doch ein bisschen bis sehr gut? Warum greift er dann so oft daneben? Fragen, die wir klären wollen mit Holger Eschmann, Professor für Praktische Theologie an der Theologischen Hochschule in Reutlingen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das steht in der Bibel und das ist ein Satz, der oft zitiert wird, wenn die Frage aufkommt, kann der Mensch was Gutes tun? Und wir sehen, er tut oft was Schlechtes. Dann sagen wir, ja, er kann auch nicht anders. Er ist nämlich böse von Jugend auf. In welchem Zusammenhang kommt dieser Vers denn das erste Mal in der Bibel vor?
Ja, also diese berühmte Bibelstelle, die kommt im Grunde vor im Rahmen der Sündenfallgeschichten im Alten Testament. Also es gibt nicht nur die eine Geschichte vom Sündenfall, Adam und Eva essen von der Frucht am Baum der Erkenntnis, sondern danach kommt die Sündenfallgeschichte Kain und Abel, der Bruder erschlägt seinen Bruder und einige andere mehr. Und eben nach dem Turmbau zu Babel, dann der letzten Sündenfallgeschichte gewissermaßen im Alten Testament, kommt die Geschichte von der Sintflut. Gott war es offensichtlich überdrüssig und leid, dass die Menschen so viel Böses tun, so viel in ihrem Herzen trachten, Böses zu tun und es auch verwirklichen, dass er dieser alten Überlieferung zufolge diese Regen und Ungewitter über die Welt kommen ließ, sodass alles ertrank, außer eben Noah, der gewarnt worden war und eine Arche gebaut hatte. Ja, und danach dann ein Dankopfer dem Herrn brachte, als wieder Land unter seinen Füßen war. Und interessanterweise kommt dann der Satz, dass es den Herrn gereute, also Gott gereute, dass er dieses getan hatte, dass alles Leben vertilgt wurde. Und dann kommt als zweiter Halbsatz, denn das Trachten des Herzens des Menschen ist böse von Jugend an. Also auch nach der Geschichte von der Sintflut und nach dem Zuspruch des Segens, dass Gott nicht mehr solch eine Sintflut über die Erde kommen lassen will, kommt nochmal der Satz, denn, sogar mit einem denn eingeleitet, das Trachten des Herzens des Menschen ist böse von Jugend auf. Das heißt, Gott, ja, weiß es, sieht es, dass der Mensch nicht nur Gutes im Sinne hat, nicht nur ihm gefällig leben will, sondern tatsächlich auch Böses trachtet, Böses im Sinne hat. Dennoch will er die Welt in Zukunft bewahren vor solch schlimmem Urteil.
In der Noah-Geschichte sagt Gott, der Mensch ist böse, also wird er vernichtet. Es gibt einen Neuanfang. Danach hat sich der Mensch nicht verändert, aber Gott hat damit zu leben gelernt, dass der Mensch böse ist.
Naja, zumindest exemplarisch war da ja einer, der gehorsam war. Und vielleicht kommen wir damit auf das Phänomen des Bösen etwas näher ran. Und zwar, im Grunde hat der Mensch als, so wie wir zumindest denken, einziges Geschöpf eine Bestimmung. Und die kann er verfehlen. Sonst wäre es nicht eine Bestimmung, sondern sonst wäre es ein Automatismus. Und dieses Verfehlen der Bestimmung, was immer wieder geschieht, das wäre im Grunde das Böse, was der Mensch tun kann. Er kann aber auch der Bestimmung gemäß leben, wie Noah es damals getan hat, wie später Jesus Christus exemplarisch dann das für die Menschen getan hat. Und von daher ist es kein unausweichliches Schicksal, obwohl die Bibel immer wieder davon spricht, dass letztlich doch kein Mensch diesem Bösen entrinnen kann.
Wenn das Trachten des Menschen das Böse ist, dann wäre das Trachten des Menschen das Ziel zu verfehlen, seiner Bestimmung gemäß eben nicht zu leben. Ist es so?
Naja, da müsste man noch einmal etwas tiefer greifen, und zwar, woher kommt denn das Böse? Das ist eine Frage, die sich Theologen und Philosophen seit Jahrhunderten gestellt haben und letztlich ganz unterschiedlich versucht haben zu beantworten. Eine ganz schlüssige Lösung, die ein für alle Mal richtig ist, gibt es da auch nicht. Dennoch könnte man wohl sagen, dass der Mensch von der Angst getrieben wird, wenn er Böses tut. Ich glaube, so viel kann man auch von der Bibel her sagen und vom allgemeinen Nachdenken auch von der Psychoanalyse her sagen, dass wo Menschen Angst empfinden und sie damit nicht transparent und offen und zugebend umgehen, die Tendenz haben, andere zu unterdrücken, damit sie selber stärker sind, nicht so viel Angst haben müssen und, bis hin zu Kriegen. Dass also sehr viel Böses aus der Angst des Menschen kommt, die Angst selber aber nicht das Böse ist, sondern nur das, was zum Bösen verführt. Die Frage nun, warum überhaupt Böses in die Welt kommt, die kann man leider nicht so beantworten, außer dass man von der Freiheit des Menschen spricht, eben seiner Bestimmung zu entsprechen oder diese auch zu verfehlen. Man muss das Böse auch so sehen, dass wir ja alle, wenn wir geboren werden, auch in die Opferrolle des Bösen hineingeboren werden. Das heißt, jedem von uns geschieht etwas, was nicht gut ist. Selbst bei den besten Eltern werden denen Fehler unterlaufen. Wir werden vielleicht Schulkameraden haben, die uns hänseln. Eventuell werden wir mal überfallen und ausgeraubt oder was auch immer. Wir verlieren den Arbeitsplatz. Uns geschieht auch Böses. Und aus diesen Zusammenhängen, die uns selber dann auch wieder nach Rache lüsten lassen und so weiter, aus diesen Zusammenhängen kommen wir als Mensch eben nicht heraus.
Wenn wir so in der Opferrolle sind, wenn die Angst uns treibt und wir deshalb Böses tun, ist das Böse tun dann im Prinzip ein Fluchthandeln?
Ja, vielleicht ein Verdrängungshandeln dessen, was uns da beunruhigt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach aber auch Gier oder Neid und was die Bibel sonst noch alles aufzählt, was den Menschen dazu treiben kann, Böses zu tun. Die Kategorien haben sich auch immer wieder gewandelt, was denn Böses ist und Gutes ist. Ich meine, wir haben mit den 10 Geboten da eine ethische Messlatte, die eigentlich sich gut bewährt hat über die Jahrhunderte hinweg, auch bei Nichtchristen übrigens. Und wir haben mit der Bergpredigt dann nochmal eine Verschärfung dieser 10 Gebote. Wir Christen können daran sehen, in etwa, was denn das Gute und das Böse ist. Dennoch bleibt uns in konkreten Situationen nicht erspart, neu zu überlegen, was ist eigentlich das Gute und das Böse. Und ganz schwierig ist es, aber häufig, wenn wir im Grunde uns entscheiden müssen zwischen einem mehr oder weniger Guten oder Bösen. Ja, also wir wissen in beiden Fällen, wenn wir so oder so handeln, werden wir irgendwo schuldig an jemandem. Und wir müssen dann im Grunde verantworten, den Weg zu wählen, wenn wir das wollen, wo wir weniger schuldig werden. Schuldig werden wir trotzdem.
Wenn ich auf jeden Fall schuldig werde, wenn ich auch deshalb Böses tue, weil ich in einer Rolle bin, in der ich mich meine, wehren zu müssen auf eine Weise, die anderen dann schadet, inwiefern kann ich dann verantwortlich sein für das Böse, das ich dann wiederum anderen antue, wenn ich ja auch getrieben bin?
Ja, das ist eine Debatte, die auch schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang die Menschen umtreibt und jetzt ganz neu mit den Neurowissenschaften und der Gehirnforschung ganz neu wieder aufkommt. Wie determiniert ist eigentlich der Mensch? Wie sehr ist er eine Marionette entweder seiner physiologischen Abläufe, also der Gehirnfunktionen, der Ströme, die da ablaufen, der Hormone, die durch den Körper geistern und so weiter, oder aber auch tatsächlich, wie willenlos ist er angesichts eines Bösen, eines Teufels oder angesichts Gottes? Die Bibel versucht, diese Frage mit einer doppelten Antwort zu lösen oder zumindest mal, sie versucht, sie zu beantworten, indem sie auf der einen Seite sagt, der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Und besonders der Apostel Paulus in seinen Briefen lässt da nicht locker, dies zu sagen. Auf der anderen Seite ist er aber doch auch unter einer Macht, deren Herr er nicht einfach ist, sondern die ihn auch treibt. Wir können das vielleicht ein bisschen vergleichen auch mit jemandem, der suchtkrank ist, wobei ich das Böse jetzt nicht damit identifizieren möchte. Das wäre seelsorglich ja ganz schwierig, wenn man das täte. Aber es könnte ein bisschen ein Vergleich sein, der uns hilft, dass einerseits der Mensch oft wirklich etwas anderes tun möchte, aber dann doch so getrieben ist, dass er letztlich wieder dieses Suchtmittel zu sich nehmen muss. Und es braucht viel Geduld und lange ärztliche Hilfe, bis man davon dann wegkommt und ist vielleicht ein Leben lang auch anfällig. So ähnlich könnte man das auch ein bisschen mit dem Bösen sehen, dass der Mensch oftmals selber, weil er ja von Gott her schon gut geschaffen ist, das sagt uns ja die Bibel am Anfang. Und siehe, es war sehr gut, sagt sie auch nach dem Schöpfungstag, an dem der Mensch geschaffen worden ist. Und dann kommen eben diese ganzen Geschichten mit dem Sündenfall. Es ist immer diese doppelte Sache, die da ist, die auch sich durch die ganze Dichtung durchzieht. Georg Büchner hat mal gesagt, dass ein Riss durch die Schöpfung geht, sie klingt wie gesprungene Glocken. Und dieses Zitat gefällt mir eigentlich sehr gut. Das zeigt, es ist da etwas angeschlagen, es ist ein Riss in der Schüssel. Sie klingt nicht klar und rein, aber dennoch kann ich diese Schüssel gebrauchen und finde ich auch Gutes an ihr. Aber wir kommen nicht raus.
Wenn wir dieses Bild aufnehmen von der Glocke, wir sind im Grunde gut, aber das Böse ist uns so dazwischen gekommen.
Muss man noch einmal tiefer bohren. Es gibt, wenn ich erstmal bei den Humanwissenschaften anfange, in der Psychoanalyse die Vorstellung der Mensch, also von Freud, Sigmund Freud her, aber auch später dann Konrad Lorenz in der Verhaltensbiologie, ist eigentlich von Grund aus schlecht. Er hat diesen Aggressionstrieb, den Todestrieb und er sucht andere zu unterdrücken, um selber zu überleben. Es gibt aber genauso in der humanistischen Psychologie die Tendenz, den Menschen zu überhöhen und zu sagen, na, im Kern ist er eigentlich richtig gut, ähnlich auch etwa in der kommunistischen Ideologie. Nur die Umstände machen ihn schlecht. Ja, wenn er also immer in Armut leben muss oder eine schlechte Erziehung kriegt, dann wird er erst schlecht. Wäre aber vom Kern her gut. Und ich glaube, beide Extreme sind falsch. Der Mensch ist gut geschaffen und doch hat er im Grunde dem Bösen preisgegeben, als es gelockt hat, sagt die Bibel, und hat sich in ein Geflecht, in eine Vernetzung verstrickt, aus der er von selbst nicht herauskommt. Insofern wird es auch zu seiner zweiten Natur. Aber ich würde sagen, zu seiner zweiten Natur. Gedacht ist er anders und als Ebenbild Gottes geschaffen auch. Und dennoch hat er sich gewissermaßen in etwas hineinbegeben, hat er Geister gerufen, die er nicht mehr los wird. Außer, und da kommt dann die christliche Botschaft, dass die Erlösung durch Jesus Christus von dieser Macht des Bösen, von diesem Trieb des Bösen befreit. Allerdings, und das muss man doch auch nochmal dazu sagen, wenn man die ganzen grauslichen Geschehnisse, die in der Kirchengeschichte eben auch waren, ansieht, nicht einfach ein für alle Mal gut macht, auch wieder als Marionette gesehen, sondern man könnte vielleicht sagen, in einen Zustand versetzt, in dem der Mensch nun eher in der Lage ist, das Gute zu wählen als vorher, aber auch nicht immer tut. Und auch immer wieder diesen anderen Ängsten und deswegen vielleicht Unterdrückung von anderen Menschen und so weiter nachgibt.
Das heißt, der Mensch hat einen guten Kern, einen auch bösen Kern, aber an den guten kommt er nicht aus sich selbst heran?
Ja, das mit dem guten Kern ist vielleicht keine theologische Redeweise. Hier sind die Konfessionen allerdings auch ganz unterschiedlich positioniert, eben weil auch das biblische Zeugnis diese zwei Linien hat. Der Mensch ist zum Guten befähigt, er kann viel schaffen, er ist zum Ebenbild Gottes berufen und bestimmt, aber er ist doch durch und durch auch von der Sünde gekennzeichnet, vom Bösen gekennzeichnet. Weil es diese zwei Linien in der Bibel gibt, haben sich auch die Konfessionen aufgeteilt auf diese Linien, kann man sagen. Die katholische Kirche ist da sehr viel optimistischer. Die sagt, im Menschen drin wohnt ein guter Seelenfunke. Der muss nur noch wieder befreit werden. Die lutherische Lehre dagegen, die wäre so das Gegenstück, die sagt, nein, der Mensch ist durch und durch verdorben nach dem Sündenfall oder den Sündenfällen in der Bibel und es braucht quasi eine Neuschaffung, damit er überhaupt wieder Gutes tun kann. Und die methodistische, evangelisch-methodistische Tradition, die wäre nun so ziemlich dazwischen. Die würde jetzt sagen, ja, es stimmt, der Mensch ist gut geschaffen, aber er hat diese Unschuld verloren und sie muss wieder hergestellt werden. Aber ja, sie ist nicht restlos zerstört, wie im Luthertum, sondern da ist noch was geblieben, an dem Gott wieder anknüpfen kann.
Und mit diesem, das geblieben ist, kann ich das Böse überwinden, um mal auf die Jahreslosung des Jahres 2011 zu kommen.
Ja, ich kann überwinden, das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, jeder, dem es tatsächlich gelingt, etwas Böses zu überwinden, der wird hinterher sagen, na letztlich war das doch auch irgendwie geschenkt. Woher ich die Kraft bekommen habe, weiß ich auch nicht. Also jeder wird dann wahrscheinlich doch nicht das auf seine eigene Fahne schreiben und sagen, na ich war so super, sondern wird, wenn er ein bisschen selbstkritisch auch nur ist, sagen, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber hier ist tatsächlich mal etwas gelungen. Gott sei Dank.
Das heißt, ich selbst kann tatsächlich nichts Gutes tun. Das wäre ja dann eher Luther. Ich bin ganz schlecht und wenn Gott in mir nichts bewirkt, dann ist der gute, ich sage jetzt trotzdem nochmal, Kern verschütt und bleibt es auch.
Da würde ich nun wieder unterscheiden zwischen, also mit der Trinitätstheologie versuchen zu unterscheiden, im Bereich des Geschöpflichen, des ersten Glaubensartikels, ich glaube an Gott, den Schöpfer, den Vater. Im Bereich dieses Geschöpflichen, da können, glaube ich, sehr viele Menschen, ob sie von Christus wissen oder nicht, viel Gutes tun. Denken wir an Amnesty International, denken wir an viele Initiativen, Greenpeace und andere, die wirklich für die Schöpfung Gutes tun wollen und auch tun. Natürlich geschieht da auch mancher Mist, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, da geschieht sehr viel Gutes für gefolterte Menschen, für Menschen, die von der Todesstrafe bedroht sind und so weiter. Aber das würde ich auf diese geschöpfliche Seite vor allem tun. Und da, glaube ich, hat der Mensch nicht alle Fähigkeiten verloren, durch den Sündenfall hier auch Gutes zu tun. Mitmenschlichkeit, spontanes Mitleid, Erbarmen haben die meisten Menschen. Der Neurobiologe Joachim Bauer aus Freiburg, der ist jetzt gerade so ein bisschen ein aufkommender Star, der beschreibt doch sehr schön im Gegenüber jetzt zu Freud und zu Konrad Lorenz und anderen, dass der Mensch durchaus in seinen Genen auch die Mitmenschlichkeit hat. Und nicht nur Survival of the Fittest, ich muss den anderen niederknüppeln, damit ich besser dastehe. Das hat er auch, aber durchaus auch das Mitgefühl, durchaus auch den Drang zu helfen. Von daher würde ich sagen, das würde ich auf dieser geschöpflichen Ebene anordnen. Auf der Ebene, wo es um das Heil des Menschen geht, also um Vergebung von Schuld, um, ich sage es jetzt mal landläufig, um den Himmel, da würde ich jetzt sagen, dass der Mensch gar nicht besonders gut in der Lage, viel Gutes zu tun. Da hat Luther mit Sicherheit recht, wenn er sagt, da sind alle unsere Kräfte gebunden, der Mensch kann sich nicht an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf der Schuld herausziehen, sondern da braucht es von außen einen Zuspruch der Vergebung, der von Gott kommt.
Da bin ich auf Gedeih und Verderb Gott ausgeliefert. Was dieses böse Sein in mir angeht, bin ich vollkommen, ich sage jetzt mal so, ohne Schuld, weil ich nicht alleine herauskommen kann.
Ohne Schuld würde ich jetzt nicht mehr sagen, sondern im Grunde muss man hier ein bisschen paradox denken, weil die Wirklichkeit ja auch nicht einfach linear kausal auflösbar ist. Ich bin schuld und trotzdem komme ich nicht raus. Das ist das Problem, was sich uns hier stellt, was sich aber philosophisch auch an anderen Stellen im Leben stellt. Es ist nicht die einzige Stelle, wo ich im Grunde, sehe ich auch bei meiner sogenannten Willensfreiheit, dass ich manche Dinge tue, die ich nicht tun will, nicht herauskomme und trotzdem es eigentlich besser weiß. Und hier eben auch, ich würde tatsächlich sagen, was die Schuld angeht, da kann ich mich nicht von selber befreien. Was aber nicht heißt, dass ich nicht, wo mir Vergebung zugesprochen wird, dann hinterher doch auch wieder Gutmachung tue. Das sollte ich natürlich schon. Und die Kraft habe ich dann auch. Nicht zuletzt daraus, dass ich mich darüber freue, dass mir eine Schuldenlast abgenommen ist, kriege ich die Hände frei, um dem anderen dann auch was Gutes zu tun.
Dann bleibt aber, wenn wir auf der seelsorgerlichen Ebene uns das anschauen, ist doch schnell so, dass ich sage, alles Gute kommt von außen, in mir selbst ist nichts Gutes drin und damit kann ich ganz schwer leben.
Ja, damit könnte ich auch schwer leben. Und deshalb haben wir auch die andere Linie in der Bibel, auf die ich jetzt schon ein paar Mal hingewiesen habe. Im Grunde diese Geschöpflichkeitslinie, will ich es mal sagen, der Mensch als gute Schöpfung Gottes, zu seinem Ebenbild geschaffen. Ich persönlich glaube auch, da ist nicht alles verdorben. Aber auf der anderen Seite, wo ich in Schuld gerate, kann ich sie auch nicht einfach wegmachen, sondern brauche da die Vergebung, aber bekomme dann auch die Kraft, eben Gutes zu tun. Nicht immer vielleicht auch in denselben Fehler zu rutschen.
Unterm Strich kann ich sagen, ich kann ein guter Mensch sein, aber dann sollte ich mir nicht auf die Schulter klopfen, sondern sozusagen Gott Danke sagen, dass er mich A so geschaffen hat und B mir aus meiner Schuld herausgeholfen hat, wo ich auf der theologischen Ebene gefehlt habe.
Ja, so kann man das sagen, nur würde ich vielleicht nicht sagen, ich kann ein guter Mensch sein, sondern das ist ein Geschenk, wo es mir gelingt, dass ich ein guter Mensch bin und wo ich mich auch darüber freuen kann, was ich alles für Begabungen habe, die ich ja auch nicht selber mir gewissermaßen erarbeitet habe. Ich darf aber auch stolz sein auf das Gute, was ich mir erarbeitet habe. Nur diese Selbstkritik sollte nicht fehlen, dass letztlich immer auch ein anderer ist, der mir jeden Tag meinen Lebensatem gibt und jeden Tag auch mich immer wieder von Schuld befreit.
Herzlichen Dank, Herr Eschmann, soweit. Es ist also noch nicht alles verloren mit dem Menschen, dass er böse ist von Jugend auf, heißt nicht zwingend, dass er nicht doch zum Guten fähig ist und Gutes tun kann. Das war's für den Moment von hier. Danke, dass Sie zugehört haben und ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder mit dabei sind und einen guten Start in die Adventszeit.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.